Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Live-Chat bei Jetzt TV. Ja, die Idee haben ja viele Menschen, dass sie denken, dass sie die Bestimmer sind, diejenigen, die die Handlung, die sie ausführen, bestimmen. Und es ist nicht einfach, diese Position einzunehmen, beziehungsweise auch unmöglich, dass du das nicht bestimmst, dass du es nicht bist. Aber was hilft, ist, dich daran zu erinnern, immer wieder, dass es so ist. Und du kannst zum Beispiel bei Gedanken, die auftauchen, die ich ja nicht Gedanken nenne, sondern Informationen, sagen, das ist nicht mein Gedanke, das ist deiner. Also ans Bewusstsein gerichtet. Oder du kannst sagen, das ist deine Sache, das geht mich nichts an. Damit da so ein bisschen Humor und Leichtigkeit reinkommt, kannst du quasi ein Zwiegespräch halten mit dem Bewusstsein, das natürlich nicht als getrennt von dir existiert, aber einfach um dich daran zu erinnern, dass du weißt, es ist nicht dein Gedanke, der aufgetaucht ist. Also sagst du dann, es ist deiner, dann kümmere dich darum. Denn wissend, dass wir nicht diejenigen sind, die bestimmen, müssen wir uns ja auch nicht um das kümmern, was da aufgetaucht ist. Aber leider ist es so, dass wir gewohnt sind, uns auf das zu beziehen, was auftaucht, um dann zu denken, dass das was mit uns zu tun hat. Dabei hat alles, was auftaucht, eigentlich nichts mit uns zu tun. Und nur, nicht nur das, was auftaucht, hat nichts mit uns zu tun, sondern natürlich auch die Form der Körper und alles, was darin passiert, hat nichts mit uns zu tun, denn wir sind nicht der Körper. Sind wir nicht der Körper, ist doch klar, dass das Sache des Bewusstseins ist, das hier alle Rollen spielt in diesem Universum. Also auch deine. Du bist davon nicht ausgenommen. Ich habe jetzt hier eine Frage, die über Jetzt TV gestellt worden ist und nicht im Chat erscheint. Deswegen lese ich die jetzt vor. Und da sie so klein gedruckt ist, brauche ich dafür die Brille. Lieber Moni, seit einem Jahr spüre ich einen Frieden, eine Stille in mir, die immer da ist. Was dies aber stört, ist Lärm. Genauer gesagt, eine gut befahrene Straße, gleich da, wo ich wohne. Sowieso sehr geräuschempfindlich fühle ich mich davon manchmal regelrecht getriggert und es entsteht auch Angst. Was kann ich tun? Auf Wohnungssuche bin ich. Vielen Dank und vielen Dank an Devasetu fürs Weiterleiten. Liebe Grüße, Elke. Ja, Elke, ich denke, dass das daher kommt, dass du noch zu viel denkst. Auch wenn du sagst, da ist Frieden und Stille. Aber wenn um dich herum noch so viel Lärm ist, dann ist es der Lärm, der in dir ist. Und man kann das wirklich so direkt übersetzen von innen nach außen oder auch von außen nach innen. Denn alles geschieht dir. Und das, was dir geschieht, geschieht deswegen, weil du damit in Resonanz bist. Also das ist symbolisch, dass es noch in dir laut ist, deswegen nervt dich das laute Außen, weil es zu dem, was in dir innen laut ist, noch hinzukommt. Was du tun kannst, ist, ja, wie eingangs gesagt, von dir weisen, dass das, was du als Gedanken bezeichnen würdest und ich Informationen nenne, deine sind. Also erlaube nicht, dass die dich gefangen nehmen. Das heißt, hab den Fokus immer bei dir und dann sollte sich das ändern, da sollte sich das innen ändern und dann wäre es vielleicht trotzdem gut, woanders hinzuziehen, denn man muss es sich ja nicht antun, wenn man nicht mehr an dem Punkt ist, dass so viele Gedanken da sind, dass man sich im Außen dann das zumutet, dass es störend ist. Denn Lärm ist natürlich auch ein Faktor, der störend ist in jedem Fall. Und der würde wahrscheinlich jeden anderen, da wo du wohnst, auch stören. Aber da du in dieser Resonanz noch bist, musst du da jetzt so noch durch, bis du eine andere Wohnung gefunden hast, beziehungsweise wenn du innerlich damit noch nicht durch bist, wird die nächste Wohnung auch so sein. Daher wäre es besser, du würdest gleich damit beginnen, die Gedanken, die ja auch in dir auftauchen werden, bezüglich, es ist zu laut, es ist nicht auszuhalten und so weiter und so weiter, und dich darüber zu beschweren, dass du empfindlich bist, dass du all die in dir erlöst, und dann schaust du, wie es mit der Wohnungssuche weitergeht und mit dem, was dich stört. So, hallo Supriya, hallo Milan und hallo Marilyn. Du fragst, heißt das bezüglich dessen, dass ich sagte, das sind nicht unsere Gedanken, dass ich überhaupt nichts tun kann? Ich kann mich niemals selbst entscheiden. Wie kann ich dann steuern, meinen Fokus auf etwas zu richten, wenn ich nichts tun kann? Ja, gute Frage. Gute Frage. Das ist nur ein Hinweis darauf, dass das für die gedacht ist, die denken, dass sie das noch entscheiden. Und der Hinweis ist ja prinzipiell der, es ist wichtig, das zu wissen. Und dennoch wird alles Mögliche passieren. Und du kannst es auch wissen. Aber wenn du das für dich noch nicht verinnerlicht hast, das für dich nicht deine Erfahrung ist, dann wird das für dich so sein, dass du dich danach richten musst, dass du versuchst, dass deine Aufmerksamkeit auf dem ruht, was du wirklich bist. Also auch das passiert nur, alles passiert immer nur. Und wenn dir gesagt wird, tu das und es ist möglich, dann ist es auch nicht deine Entscheidung, dass es möglich wird. Aber so kommunizieren wir nun mal miteinander. Die Sätze, die sind oft schon kompliziert genug und wären es noch mehr, wenn wir das immer in jedem Satz sagen müssten, weil die Hinweise sind einfach die, es ist wichtig, dass das passiert und das für sich zu verstehen. Ansonsten wird es wirklich kompliziert. Ja, so Priya, du bestätigst das ja jetzt wohl. Schauen wir mal. Du sagst, ich habe eine Wohnung gefunden oder eher die mich. Das ist auch richtig. Der laute Kreisverkehr ist bald weg. Über 14 Jahre hast du den ertragen müssen. Ja, dann schauen wir mal, ob es in der nächsten Wohnung besser wird. Bin ich mal gespannt. Also Marilyn, die Hinweise werden weiter so sein, dass ich, wenn ich einen Hinweis gebe, sage, es wäre gut, das zu tun oder tu das. Und der weiß, oder die weiß, dass das nicht bestimmt werden kann, weiß es dann auch entsprechend einzuordnen, dass es passieren muss. Das heißt, das Universum muss sich dann drum kümmern, das Bewusstsein muss sich drum kümmern, um diese Dinge. Es sagt ja auch diese Dinge. Also wenn ich das sage, sagt das ja auch das Bewusstsein, so wie wenn du etwas sagst oder eine Frage stellst, das auch das Bewusstsein sagt. Und auch das ist natürlich wieder nur so gesagt, als wäre das Bewusstsein ein jemand, der etwas sagt, aber natürlich ist das Bewusstsein, so wie wir, vollkommen unpersönlich. Ja, Marilyn, ich habe das gerade erklärt. Du liest, sagst jetzt, dann ist die Botschaft eigentlich, dass ich nicht selbst entscheide und gleichzeitig rätst du, etwas zu tun. Ja, das heißt ja nicht, dass nichts getan werden muss. Es kann sogar sein, dass sehr viel getan werden muss. Nur du bestimmst es nicht und wie gesagt, ich bestimme es auch nicht, dass ich dir das jetzt sage. Also Priya, du sagst jetzt dazu, die jetzige Wohnung mochte ich auch. Ja, das führt jetzt wieder etwas weg vom Thema, dass es davor laut war und du es ja dann nicht gemocht hast, dass es laut war. Und daher hast du sie eingeschränkt gemocht. Ja, Milan, du sagst, heißt das, wir können nichts wollen, sondern nur selber handeln? Ja, du musst wollen, also von dir aus mag es so aussehen, als würdest du wollen, aber das ist ein Zwang, weil niemand von uns entscheidet, was er tut. Und selber handeln ist ja auch eigentlich nicht etwas, was du letzten Endes tust, sondern was der Körper umsetzt. Also mit dir hat das alles gar nichts zu tun. Du bist die Qualität, die sieht, dass gewollt oder nicht gewollt wird und dass es persönlich ist oder nicht persönlich, also du es entscheidest oder nicht persönlich entscheidest und dass gehandelt wird auch, also dass sich etwas über den Körper ausdrückt. Das Sehen davon bist du. Das ist das, was konstant ist in uns selbst. Wir können nur das sein, was konstant ist in dieser Dimension von Illusion, von Wachzustand, der aber eigentlich ein Traum ist. Und der gemeinsame Faktor in allen unseren Zuständen, Wachzustand, Traumzustand und Tiefschlaf, ist der des Sehens, des Gewahrseins. Und wir sind das Gewahrsein als Ausdruck in dieser Form. Marilyn, du sagst, was bedeutet Qualität in diesem Zusammenhang? Normalerweise spreche ich von den Qualitäten. Das sind angenehme und unangenehme Anteile. Aber wenn ich das Wort so verwende, wie du wohl fragst, dann bezieht sich das auf die Qualität, die wir selber sind. Das ist die wahre Qualität in unserem Leben, unsere wahre Identität. Jetzt fragst du weiter, also sind wir Energie? Na, das, was wir sind, ist nicht wirklich Energie. Aber das, was wir als diese Ausdrucksform sind, ist das Gewahrsein. Und rund um das Gewahrsein spielt die Energie. Spielt die Energie eines Körpers und des grobstofflichen wie feinstofflichen Körpers. Und diese Energie tanzt vor den Augen unseres Gewahrseins, also des Gewahrseins, das wir sind. Führt einen Tanz auf zu unserem Vergnügen. Nein, das ist natürlich ein Spaß, weil das Gewahrsein selbst kennt kein Vergnügen, sondern die Qualität von Vergnügen drückt sich durch den Körper aus, durch die Form aus. Und wir sind die neutrale Qualität von Betrachten, dessen, was der Körper ausdrückt. Also du kannst oder wir können sehen, was sich so tut in der Form, worauf sie springt, was ihr gefällt, was ihr nicht gefällt. Und das ist unsere Rolle in dem Spiel. Also wenn wir glauben, wir sind jemand, der bestimmt und handelt und so weiter und das alles ausdrückt, dann ist das ein Irrtum, ist eine Täuschung. Und wenn man daran glaubt und das aus dem Glauben heraus lebt, dann ist man irritiert und zwangsläufig unglücklich. Denn etwas zu leben, was man nicht ist, macht einen unglücklich. Daniel, du sagst Harmonie, die Minderwertigkeit, Einsamkeit und die Angst nach mich den Menschen nicht offen zu zeigen, verursacht einen Schmerz. Ein Schmerz, da ich mich verstelle und keinen Mut habe, mich der Angst zu stellen. Gleichzeitig wird der Schmerz größer. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach passiert. Das ist so. Wir könnten sagen, solange du denkst, dass du jemand bist, denkst du nur, dass du jemand bist, aber du passierst. Es ist gut zu sehen, dass du weißt, was dich daran hindert, dich zu zeigen. Anders gesagt, einfach da zu sein. Und du sprichst jetzt von den persönlichen Tendenzen, nämlich der Minderwertigkeit, Einsamkeit und Angst. Und das sind natürlich persönliche Attribute, persönliche Geschichten. So, in dem Moment, wo du das nicht mehr ernst nimmst, weil du weißt, dass du nicht das bist, dem das passiert, wird es in dir ruhiger. Das heißt, du löst dich von der Idee, jemand zu sein und gehst dann mehr durchs Leben, durch das Sehen dessen, was passiert. Und es ist gut, wenn du für dich sehen kannst, dass es einfach passiert, denn dann kannst du ja nicht mehr so tangiert sein von Minderwertigkeit und Angst. Und dann sollte es auch möglich sein, wenn du davon nicht tangiert bist, mit dem Schmerz zu sein, der ja eine Einschränkung darstellen kann, wenn man aufgrund des Schmerzes dann sich in Minderwertigkeit und Angst befindet. Und der sich, wie du ja sagst, dann immer mehr potenziert. So, also könntest du dich fragen, wer ist es, der Schmerz empfindet? Wer ist es, der sich minderwertig fühlt? Wer ist es, der sich einsam fühlt? Wer ist es, der keinen Mut hat oder keine Angst, oder Angst hat, sich zu zeigen oder sich zu stellen? Marilyn, du fragst, sollen wir denn nach Freude streben? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn nach etwas streben, dann nach dem, was du selbst bist, nämlich nach dieser Qualität. Denn Freude ist ein Resultat davon, dass die Aufmerksamkeit in dieser Qualität verankert ist. Also alles, was wir an Gefühlen, an Gedankenstille, an Wohlsein, an Glückseligkeit für uns registrieren, ist nur dann, wenn wir geöffnet sind in das, was wir wirklich sind. Strebst du eine Wirkung an, Freude ist eine Wirkung davon, bei dir zu sein, dann hältst du sozusagen vor dem Tor inne, durch das du noch durchgehen musst, damit wirklich Freude in dir ist. und strebst du nach Freude, dann hast du außerdem eine Vorstellung davon, wie es sein sollte oder wie es dir gehen sollte. Und das ist nie, wie das Leben wirklich ist. Hallo Bela, lieber Moni, wenn ich ganz bei mir bin, habe ich gar nichts mehr zu sagen. Also das Bedürfnis, mich mit anderen auszutauschen, wird weniger. Es kommt mir so vor, als müsste ich mich entscheiden, entweder ich oder die Verbindung mit anderen. Danke. Das ist eine Idee, weil du denkst, dass Kontakt zu anderen dadurch entsteht, dass man an der Oberfläche mit ihnen kommuniziert bzw. mit ihnen spricht. Tatsächlich bist du wirklich erst dann in Kontakt, wenn du still bist und wenn die Ebene dann, die darunter liegt oder die alles durchdringt, die dominante Qualität ist. Also ist es oft gut, nichts zu sagen, weil es wird so viel gesagt, was nicht nötig ist, was niemandem hilft oder was einfach nur gesagt wird, um zu versuchen, mit jemandem in Kontakt zu kommen. Versuchst du aber, mit jemandem in Kontakt zu kommen, bist du eigentlich nicht mehr wirklich in Kontakt. Du bist dann an der Oberfläche in Form einer Begegnung, in dem Versuch, in Kontakt zu sein. Aber der wahre Kontakt ist dann, wenn kein Kontakt mehr ist. Kontakt heißt immer, hier ist jemand und auf der anderen Seite ist auch jemand. Und man muss die zusammenbringen. Aber wir haben weder auf der einen noch auf der anderen Seite jemanden, der mit irgendwas oder irgendjemanden in Kontakt sein kann. So, das heißt, du bist dann, wenn dir nichts mehr einfällt und du nichts mehr mitteilen willst, bei dir. Und das ist ein gutes Zeichen. Und bist aber wirklich bei dir, ich bezweifle das noch ein Stück weit, bist du wirklich bei dir, wirst du das nicht als die Not empfinden, mit jemandem in Kontakt sein zu wollen, beziehungsweise jetzt nicht in Kontakt zu sein. Das heißt, du bist immer noch nicht ganz bei dir, da fehlt noch ein Stückchen. Fehlt noch etwas. Denn bei sich zu sein bedeutet die Selbstverständlichkeit, mit dem sein zu können, was ist, und nicht nur zu können, sondern du bist dann ganz selbstverständlich. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ist also dann immer noch die Idee, du müsstest in Kontakt kommen mit anderen, dann ist immer noch ein Defizit in dir aktiv. Bist du immer einfach noch in der Not. Also musst dich nicht entscheiden zwischen einer Begegnung mit Menschen und dem, was in dir ist oder dass du bei dir bist, dann bist du bei dir. Wie gesagt, bist du auch mit anderen und das wirst du dann sehen, sodass es da keinen Konflikt geben kann. Milan, du fragst, ist die Qualität des Handelns, wenn ich glaube, der Handelnde zu sein, deswegen schlechter? Beziehungsweise würde alles besser funktionieren, wenn die Illusion des Ichs nicht da wäre? Ja, sonst gäbe es ja nicht wirklich einen Vorteil von Verwirklichung. Das ist ja der, dass die Irritation, die immer eigentlich einer Entscheidung vorausgeht oder einer Handlung vorausgeht, dann entfällt. Das heißt, es ist immer eine Instanz dazwischen, die das filtert, was sich dann, wenn die nicht mehr da ist, einfach spontan ausdrückt. Also das ist so wie eine Zwischenstation, so wie der Papst, könnten wir sagen. Der Papst ist ja auch eine Irritation, der ja alles interpretiert. Und das ist, was ein Ich tut. Es interpretiert, es nimmt persönlich, es reduziert sich und dass um sich herum entsprechend der Erfahrungen, die gemacht wurden und der Einstellungen, die dann daraus resultieren. Daniel, wenn ich mir die Frage stelle, wer ist das, der die Angst hat, kommt nur Stille und die Angst abgeschwächt in dem Moment. Aber in Situationen mit Menschen ist die Angst so groß, dass ich sie nur erst nehmen kann. Daran verzweifle ich etwas. Und dann geht es weiter und automatische Abwehrmechanismen, die ich bemerke, aber nicht ändern kann. Ja, aber das ist gut, so ist es gut schon. Klingt sehr gut. Denn was du damit sagst, ist, wenn du dir die Frage stellst, wer das ist, der Angst hat, dann merkst du ja eigentlich, dass da die Idee, jemand zu sein, der Angst hat, die Angst vergrößert. Denn sonst könnte nicht, wenn du dir die Frage stellst, wer das ist, der Angst hat, Stille kommen und die Angst ist immer noch da. Das heißt, du hast dann nicht versucht, die Angst zu verdrängen, sondern du hast sie auf das richtige Maß eingeschränkt, die sie hat, ohne dass das Ich sich noch darüber stülpt und die Angst vergrößert. Also da kommt dann noch die Angst vor der Angst dazu und so weiter und die Angst vor dem unangenehmen Gefühl von Angst. Und das ist dann nicht nur Angst, sondern die Interpretation davon. So, und daher ist gut, dass du das siehst, dass du wach bist und dir dann die Frage stellen kannst. Das heißt, du bist dann dabei präsent und wehrst dann nicht so viel ab, wie du abwehren würdest, wenn du jetzt dich vor der Angst drücken wolltest und dir die Frage nicht stellen kannst. Also sehr gut, nicht verzweifeln. Es ist alles gut und alles andere kommt dann, je öfter du dir die Frage stellst, umso weniger Kraft haben die Ereignisse oder das, was dich emotional tangiert in dir. Und du kannst dann damit gut umgehen oder besser umgehen. Gib dem einfach Zeit und es ist alles gut. Hallo Narasimha. Du sagst, oft wird gesagt, du bist Bewusstsein oder Gewahrsein. Wie siehst du das? Ja, das muss man unterscheiden. Gewahrsein ist das, was wir sind, als höchster Ausdruck in dieser Form. Diese Form, damit meine ich den Körper. Mit all seinen Körpern, feinstofflichen, grobstofflichen und so weiter. Das Gewahrsein ist die Qualität, die registriert, was ist, und das Bewusstsein ist die Qualität, die es dann umsetzt. Und dazu muss ich jetzt sagen oder erklären, was ich unter Bewusstsein verstehe. Ich verstehe unter Bewusstsein nicht das, was viele als unsere wahre Natur bezeichnen, sondern ich verstehe unter Bewusstsein das, was ein bewusstes Sein ist. Das heißt also eine Qualität, die sich ihrer selbst und dessen, was sie ist, als Ausdruck von Formen und Nichtformen bewusst sein kann. Während das, was wir wirklich sind, unsere wahre Identität, das nenne ich so, unsere wahre Identität, manchmal, um das einfacher zu machen, dass es verständlicher ist für andere, sage ich dann auch unsere wahre Natur dazu. Das ist, was wir wirklich sind. Das betrifft aber nicht die Form, weil wir sind ja nicht die Form. Das ist jenseits der Form das, was alles durchdringt, also diese sogenannte Qualität von unserer wahren Identität und auch Wirklichkeit, Wahrheit. Wir können auch sagen, Liebe, das ist, was wir sind. So, das ist jetzt für mich nicht Bewusstsein. Ich könnte sagen, um das zu unterscheiden, weil andere das als Bewusstsein verwenden, dann könnte ich sagen, das ist reines Bewusstsein. Und da müssten wir fast sagen, das Bewusstsein, was hier diese Welt ist, also wir auch unter anderem, die wir uns dessen bewusst sein können, was hier ist, wären dann unreines Bewusstsein. Das kann man auch so sehen, weil das sich ständig am Verändern ist und alles Mögliche in Form von Dualität und Polarität ausdrückt. Also Bewusstsein ist die eigentlich uns überlagernde, uns vor unseren Augen verdeckende Qualität, sodass dann das Gewahrsein kaum noch in Funktion sein kann. Es ist immer in Funktion, aber du kriegst es nicht mit, weil einfach so viel an der Oberfläche passiert, was dann sofort interpretiert wird. Das kann nicht stehen gelassen werden, sondern dann ist diese Illusion eines Ichs ständig damit beschäftigt, irgendwas daraus zu machen. Gut, so, und Bewusstsein ist dann eben diese Dimension von Welt, und die definiert sich, oder die können wir definieren, als einen ständigen Bezug. Das sind immer Bezüge, immer Versuche, sich auf irgendwas zu beziehen, dort Halt zu haben und sich dann daran festzuhalten und leider dann auch zu glauben, dass man das ist, woran man sich festhält. Das ist diese Not, die sich durch uns dann ausdrückt, durch uns als ein Ausdruck von Bewusstsein, dass wir dann irgendwann mal denken, wir sind diese Form, dieser Körper mit all den darin stattfindenden Verhaltensweisen und Folgen davon. Das heißt also, Bewusstsein ist aus meiner Sicht das, was sich ständig verändert, während unsere wahre Identität ist, die, die sich ihrer selbst immer identisch ist, sich also nicht verändern kann, ist immer mit sich selbst identisch. So, und Milan, deine Frage, die ich dir jetzt vorlese nochmal, die hat sich ja eigentlich jetzt schon hier beantwortet, indem ich gesagt habe, dass Gewahrsein das ist, was sieht und nicht das, was tut. Es liefert die Daten für das Bewusstsein, sodass es überhaupt eine Ahnung hat, was hier passiert. So, jetzt fragst du, kann es sein, dass das Gewahrsein, was wir sind, dann auch das Ich manipuliert oder das Handeln mittels dieser Ich-Perspektive sabotiert? Nein, das kann es nicht, weil das Gewahrsein ist das Einzige, was nicht manipuliert. Ansonsten ist das Bewusstsein Energie, ständig in Bewegung, ständig auch an irgendwas interessiert und damit auch manipulativ. Das ist ja, was Menschen sind, die denken, dass sie jemand sind. Und insofern wird durch die Qualität des Gewahrseins das Handeln nicht sabotiert, sondern es wird überhaupt erst möglich gemacht. Aber das Gewahrsein kann nichts dafür, dass das Bewusstsein alle möglichen Dummheiten damit anstellt. Und da sagst du weiter unten, also alles nur Theater. Ja, alles nur Theater, weil du ja der Zuschauer bist und denkst, du bist Schauspieler. Das ist das Theater. Bela, du sagst es. Vielen Dank, ich habe es gut verstanden und bin beruhigt. Das ging um diese Idee, dass man, wenn man bei sich ist, dann so still ist, dass man nicht mehr sich auf andere bezieht und dass man sich zwischen beiden entscheiden muss. Gut, dass du es verstanden hast. Es würde ja sonst bedeuten, du müsstest deine wahre Identität und damit die Verwirklichung ablehnen, wenn du das als unmöglich siehst, zusammenzubringen. Und so weit wollen wir ja nicht gehen. So, hallo Frohsinn, du sagst, wie gehe ich mit Scham um? Ja, sie spüren, sie da sein lassen. Und das kannst du umso mehr, je mehr du weißt, dass du nicht das bist, was Scham hat. So, und dann könntest du dich fragen, wer schämt sich oder wer hat Scham? Weil weißt du klar, dass du es nicht bist, der verantwortlich ist für was auch immer sich durch ihn ausdrückt, dann kannst du auch nicht schuld sein. Und jemand, der sich schuldig fühlt, der hat dann auch Scham. Schuldig oder falsch fühlt. Beides dasselbe. Okay, Daniel, ja, sehr gerne. Magdalene, du machst gleich clever Werbung für dich. Du sagst, lieber Moni, ich nehme oft negative Fremdenergien von Menschen auf. Das bereitet mir sofort schwellige unter Schmerzen. Meditieren hilft bei mir nur bedingt. Was kann ich tun? Danke für deine Antwort. Das wird dir vielleicht nicht gefallen, Magdalena, aber es ist aus meiner Sicht die Wahrheit, dass niemand Fremdenergien aufnimmt, es sei denn, du hast eine Resonanz zu unangenehmen Energien und die docken dann an dir an, beziehungsweise du kommst dann in Kontakt damit. Aber das ist nur für Menschen so, die eben Angst haben davor, dass ihnen etwas passieren kann und sich getrennt von anderen sehen. So, das heißt also, wenn du deine Einstellung änderst, dass du das nicht mehr tun willst, dass du also nicht mehr, aus deiner Sicht sage ich das jetzt, fremde Energien aufnehmen willst, dann wird das nicht mehr passieren. Das heißt, erlöse in dir die Resonanz zu negativen Qualitäten. Ich würde es jetzt nicht als Fremdenergien, sondern würde es jetzt versuchen, neutraler zu sagen oder zu bezeichnen. Alles, was du als negativ ansiehst, sieh, dass das Anteile von dir sind, die du nach außen projizierst und dann aus deiner Sicht so erfährst, als kämen sie von außen. Tatsächlich ist das nicht der Fall. Das ist der wichtigste Aspekt der Antwort. Meditieren hilft bei dir nur bedingt, daher weiß ich nicht, wie du meditierst. Aber wenn du das Gefühl hast, dass wenn du meditierst, du dem ausgesetzt bist, dass dich dann Energien manipulieren, dann wirst du natürlich nicht meditieren können. Aber löse das in dir auf, verstehe das, dass das alles mit dir innen zu tun hat und dann hört das auf. Es hört dann auf, wenn man ganz klar einen Stopp dazu setzt, zu der eigenen Negativität. Und dazu musst du die eigene Negativität, also das Dunkle in dir, anschauen und akzeptieren, dass es da ist. Und solange du in der Abwehr davon bist, wirst du immer wieder aufs Neue, weil es deine Resonanz zu sein scheint, dich dann als Opfer zu zeigen oder zu empfinden, wirst du davon dann heimgesucht werden, obwohl es gar nicht passiert, sondern es ist in deiner Vorstellung so. Ich sagte ja schon im Voraus, möglicherweise wird dir meine Antwort nicht gefallen. Aber schauen wir mal. Vielleicht geht's ja doch. Narasimha, du fragst jetzt zum Gewahrsein. Kann Gewahrsein sich seiner selbst gewahr sein? Nein, das kann nicht. Das, was sich des Gewahrseins gewahr ist, ist das Bewusstsein. Und Gewahrsein ist ein Aspekt von Bewusstsein, obwohl Bewusstsein in seiner Funktion eigentlich auf einem niedrigeren, sagen wir es mal vorsichtig so, Level ist als das Gewahrsein. Weil das Gewahrsein ist frei von allem, das Bewusstsein ist in sich selbst verstrickt und Energie, die immer irgendetwas will. Das Gewahrsein will nichts und es kann auch nichts. Das ist wichtig zu wissen. Das Gewahrsein kann nichts, weil es ist einfach nur gewahr. Also es ist eine passive Qualität. Passiver geht's nicht. Das ist das Passivste in uns, das Gewahrsein. Dann fragst du noch weiter, welche Praxis empfiehlst du, um seine wahre Natur zu erkennen? Bei dir zu bleiben. Das wäre das Allereinfachste. Bleib wirklich bei dir. Geh mit deiner Aufmerksamkeit nirgendwo hin. Und wenn es nicht möglich ist, bei dir zu bleiben, dann geh dahin, wo das ist, was deine wahre Identität ist. Und das ist direkt bei dir. Also wir landen immer wieder direkt bei uns selbst, wenn wir uns auf unsere wahre Identität beziehen beziehungsweise uns verwirklichen wollen. Weil wir müssen ja nur schauen, was wirklich ist. Verwirklichung heißt ja nicht, dass wir etwas wirklich machen, was vorher unwirklich war. Also wir werden als diese körperliche Form ja nicht plötzlich unsere wahre Identität. Das ist unmöglich. Niemand kann das. Niemand ist das. Weil das, was wir sind, gerne nochmal wiederholt, ist nicht der Körper und auch keine Form. Wir sind jenseits von Formen und Formlosigkeit. Milan, sagst, von wo kommen die Informationen? Vom Gewahrsein oder vom Bewusstsein? Das finde heraus, wenn Informationen kommen, dann folge ihnen zu ihrem Ursprung, folge ihnen dahin, wo sie herkommen. Dann weißt du das für dich selbst. Informationen werden vom Gewahrsein registriert, aber sie kommen nicht vom Gewahrsein, das schon mal als ein Hinweis. So, und dann schaust du dir selber an. Wenn Informationen kommen, und Gedanken sind nichts anderes als Informationen, denn wir haben ja festgestellt, es ist niemand da, der denkt, also können das auch keine Gedanken sein, sondern höchstens Informationen. So, und wenn eine Information auftaucht, dann registriere sie. Dann kannst du auch fragen, zu wem kommen die? Zu mir? Und dann fragst du, ja, wer bin ich? Oder du folgst ihnen zu ihrem Ursprung. Und dann weißt du, wenn du dann zu ihrem Ursprung folgst, weißt du, was dann mit dir passiert. Probier es aus. Am besten heute Abend, während wir hier zusammen sind. Frohsinn. Du sagst, prima, danke. Ich merke, dass diese Scham mit Arroganz kompensiert wird und sehe es eigentlich als gutes Zeichen, dass Öffnung geschieht. Ja, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man bereit ist, zu sehen, was wirklich ist. Und das bist du wohl. Und damit ist es ein gutes Zeichen. Magdalene, du überraschst mich. Lieben Dank, sagst du, mir gefällt deine Antwort, weil es wahr ist. Prima. Das heißt, du kannst dich jetzt dann mit diesem Bewusstsein davon lösen, indem du das besser verstehst, was passiert. Hallo Christopher. Du sagst, Yogananda sagt, das gesamte Universum ist ein kosmischer Film Gottes. Ich hätte beinahe komischer Film Gottes gesagt, aber das stimmt noch mehr als das, was Yogananda sagt. Indem wir als Schauspieler durch Reinkarnation die Rolle wechseln, ist die Idee von Reinkarnation ein Festhalten an Individualität. Ja, das ist es. Das ist es. Abgesehen davon, dass wir keinen Gott haben, haben wir auch keine Individualität. Gott entsteht nur für uns als eine Persönlichkeit, weil wir uns als persönlich ansehen. Würden wir das nicht tun, gäbe es für uns auch nicht die kleinste Idee eines Gottes. Also der entsteht durch die Idee von dir selbst, eine Persönlichkeit zu sein. So, und natürlich ist das sehr verführerisch für eine scheinbare Existenz einer Ich-Illusion weiter existieren zu können. Denn die Ich-Illusion ist die ganze Zeit damit beschäftigt, zu versuchen, zu vermeiden, zu sterben, also nicht mehr zu sein. Das ist ihr Hauptbestreben. Neben dem Bestreben, glücklich zu sein. Das ist an zweiter Stelle. Das erste ist zu überleben und an zweiter Stelle ist das, glücklich zu sein. So. Aber wir funktionieren primär nach der ersten Version. Daher ist dann die Reinkarnation ein sehr verführerischer Gedanke, aber er kann nicht umgesetzt werden, weil es niemanden gibt, der inkarniert ist und daher gibt es auch niemanden, der dann reinkarnieren kann. Deswegen sage ich gerne als Spaß, reinkarnieren. Aber wir sind nicht wirklich inkarniert, das sieht so aus, aber wir sind nicht wirklich inkarniert, denn das, was wir sind, kann nicht inkarnieren. Narasimha. Um sich Gewahrsein bewusst zu sein, muss man also die Aufmerksamkeit nirgends hinlenken. Wenn sie nirgendwo hingeht, ist man in dieser Rolle von Gewahrsein die ganze Zeit. Wenn sie überall hingeht, muss man schauen, dass man die Aufmerksamkeit auf das richtet, was man selber ist, nicht auf Gewahrsein, weil Gewahrsein ist eine Folge davon, dass die Aufmerksamkeit nicht irgendwo herumschwirrt. Im Tiefschlaf, Narasimha, bist du in dieser reinen Qualität. Da ist ein minimaler Aspekt noch von Bewusstsein präsent, der dann am nächsten Morgen sagen kann, ah, es war eine coole Zeit, wir haben gut geschlafen, wir beiden, die wahre Identität und ich, wir zwei, wir hatten eine gute Zeit, weil nichts los war. Also, dass nichts los war, heißt, Gewahrsein ist full on und es besagt, da ist nichts passiert und trotzdem warst du am Leben. Also, ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass du das bist, was in allen drei Zuständen, nämlich im Wachzustand, Traum und auch Tiefschlaf, anwesend ist. Das ist das Gewahrsein. So, nur das kannst du sein, denn etwas, was da nicht in allen drei Zuständen anwesend ist, kannst du nicht sein, denn du kannst nicht in einem Zustand plötzlich nicht existieren und dann plötzlich in einem anderen wieder existieren. Das geht nicht. Das heißt, Aufmerksamkeit ist dauerhaft in dir und braucht keiner besonderen Behandlung im Sinne von, man muss sich darauf besinnen. Es ist wie auch die Freude und Glückseligkeit eine Folge einer Öffnung in dich selbst. So, Christopher, du bedankst dich für die Aussage von Yogananda. Nur dazu noch, niemand hat das Universum gemacht. Also es gibt keinen Macher für das Universum. Auch das Bewusstsein ist nicht wirklich ein Macher. Spaßeshalber sage ich das manchmal, oder dass es da eine Adresse gibt, der man sagen kann, es ist doch dein Gedanke, Bewusstsein, jetzt kümmere dich mal drum. Oder es ist dein Leben oder was auch immer. Wenn du das willst, dass es passiert, dann mach du. Ja, weil wir brauchen Humor in dieser Geschichte, dürfen das nicht allzu ernst nehmen. So, das heißt, niemand hat diesen Film bestimmt, ein Film, der sonst von einem Regisseur bestimmt wird und den die Schauspieler dann spielen, den können wir als Analogie für uns nicht verwenden. Also es gibt niemanden, der bestimmt hat, dass das, was wir hier als Leben erfahren in diesem Universum, dass das jemand gemacht hat. Es ist einfach entstanden in ständiger Veränderung. Taucht es immer wieder auf und ab und auf und ab und ist nicht. Vor allem ist es nicht, aber es ist nicht wahr, weil es sich ja ständig verändert. Aber es ist trotzdem etwas, was wir ja wahrnehmen können. Supriya, ja, du sagst, du bist noch da, das hoffe ich doch wohl, weil wir haben ja noch mal gerade die Hälfte der Zeit hinter uns. Und du sagst, du hast heute eine Behandlung im Auge, ja, okay. Du bist ja mit deinem Körper auch ganz schön zugange. Keine einfache Geschichte für dich, aber du weißt ja, ich habe dir den Hinweis gegeben, dass vieles auch eine innere Haltung ist von dir selbst und wenn die sich ändert, ändert sich auch, was deinen Körper betrifft, ändern sich auch die Symptome. Milan, du bist auf der Spur, auf der richtigen Spur. Du sagst, registriert werden die Informationen, die durch die Sinnesorgane wahrgenommen werden. Und der Verstand versucht, ihnen zu folgen, den wir nicht haben, aber es sieht so aus, als hätten wir ihn. Die Aufmerksamkeit versucht ihr zu folgen und verarbeitet Daten aus der Vergangenheit, die aus dem Gedächtnisspeicher kommen. Und es erfolgt Handeln aufgrund der daraus folgenden Kausalität, sagst du. So sieht das aus. Oder es werden weitere Informationen ausgedrückt. Das heißt also, die werden miteinander verknüpft. Und dann sagst du, es entsteht somit ein Kreislauf von Informationen. Ja, das drückt gutes Hamsterrad, in dem wir uns die ganze Zeit befinden, weil wir uns einfach definieren durch das, was schon mal war und damit ist das alles kalter Kaffee und wir gießen den immer wieder neu auf. Wir machen ihn wieder heiß und er ist schon 100-mal aufgewärmt worden, aber wir trinken ihn trotzdem, anstatt mal einfach damit aufzuhören. Einfach mal einen Stopp zu machen von dem Wiederkäuen der alten Informationen. Insofern müssten wir eigentlich dem Schwein nicht nahe sein, sondern der Kuh, weil die Kuh wiederkäut. Und das ist, was wir machen. Und das hast du gut ausgedrückt in Form von einem Kreislauf von Informationen. Narasimha, du fragst, wie richte ich die Aufmerksamkeit auf meine wahre Natur, beziehungsweise wie werde ich mir ihrer bewusst? Habe das jetzt nicht ganz verstanden. Es ist einfacher, als dass es erklärt werden kann, weil das Einfache ist immer nur so schwer zu erklären. Wie richtest du deine Aufmerksamkeit auf irgendetwas, indem du dich erinnerst, indem du hinschaust, indem du dich jetzt zum Beispiel, wenn du weißt, dass deine wahre Natur nirgendwo nicht ist, also eigentlich überall, dann brauchst du dich ihr nur zu öffnen, denn sie ist ja schon da. Sie muss ja nicht gemacht werden. Und dann wirst du schon ihrer selbst bewusst mit der Zeit. Je öfter das passiert oder der Wunsch danach ist, desto mehr wirst du dir dessen bewusst und weißt auch, wenn das für dich so ist, dass die Überlagerungen ein Stück zurückgegangen sind, sodass der Blick frei ist auf das, was du bist. Und das kann man zwar nicht sehen, das ist jetzt nur eine Metapher, der Blick. Man kann es nicht sehen, aber die Wirkung davon kann man spüren. Und das haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass die Wirkungen das sind, mit denen wir dann in Kontakt sind. So, hallo Kind Gottes. Du hast jetzt schon wieder ein paar oder hast jetzt ein paar Empfehlungen wie von Werner Erhard, Heart of Matter, was auch immer das ist. Oder Who by Fire von Leonard Cohen, das wird wahrscheinlich eher das sein, was interessant ist. Supriya, du sagst danke für deine Antwort. Du merkst auch, dass es sich schon etwas ändert. Ja, das merke ich schon. Das merke ich schon. Ja, danke, Kind Gottes. Das erste ist ein großartiges Audiobook. Könnt ihr ja selber lesen. Das zweite ein genialer Song dazu. Ja, Leonard Cohen ist ein cooler Typ. Ich habe neulich eine Dokumentation über ihn gesehen. War schon sehr beeindruckend. Ein Mensch, der mit dem Leben extrem gerungen hat. Und natürlich mit sich selbst als Lebensausdruck. Das bedeutet es ja immer, wenn man sich mit dem Leben auseinandersetzt, setzt man sich ja primär mit sich selbst auseinander. Und das hat er in vielfacher Weise getan, mit Drogen, Alkohol und so weiter. Aber auch mit viel Musik und guter Musik. Und jemand, der auch selbstkritisch war, der auch zu sich gesagt hat, ich habe überhaupt keine großartige Stimme, aber ich freue mich darüber, dass die Menschen meine Songs gefallen. Das ist doch mal was. Das ist doch cool. Ja, zur Unterstützung von Narasimha, die ja gefragt hat, wie man seine Aufmerksamkeit auf seine wahre Identität oder Natur richtet. Wir machen das jetzt einfach mal. Lasst uns einfach mal ein paar Minuten uns dem öffnen, was wir sind. Mehr muss nicht getan werden, denn Narasimha, tief in uns wissen wir alle, wer wir sind. Sonst könnten wir uns ja nicht erkennen. Wir können es nur erkennen, indem wir dann sehen, aha, das bin ich. So, also wissen wir das. So, das heißt also, etwas in uns weiß, wer wir sind, und dem öffnen wir uns jetzt einfach. Wir öffnen uns einfach dem, was wir wirklich sind. und lassen das dann einfach mal eine Weile wirken. Und wenn du merkst, du schweifst ab, und du, meine ich jetzt am besten zu allen, die jetzt hier sind, dann erinnere dich wieder daran und öffne dich wieder dem, was du wirklich bist. Du kannst dich auch, wer bin ich, fragen. Das hilft auch sehr. Na, Sima, wäre gut, du würdest kurz ein Statement dazu abgeben, wie das für dich war. Denn hier geht es ja darum, was wir wirklich sind. Und es ist wichtig, damit in Kontakt zu kommen, in ganz bewussten Kontakt, beziehungsweise sich als das immer wieder zu sehen. Kontakt ist ja immer schon basierend auf der Idee, da ist jemand, der muss in Kontakt kommen zu etwas, was noch nicht in Kontakt ist. Das ist ja nicht so. Aber es erscheint immer wieder mal so, und von daher nennen wir es jetzt einfach so. Mirko, du fragst, liege ich richtig, dass es genügt, das alles hier durchlaufen zu lassen und damit nicht zu verschmelzen? Wie gelingt es dir bei all den Fragen? Übung macht wohl den Meister. Faszinierend und schön zu sehen. Bis bald, Moni, und danke schon mal. Ja, das ist richtig. Wenn es dir gelingt, dass es geschieht, bin ich vollkommen einverstanden. Es gibt da nicht irgendwas zu tun. Warum sollte man etwas tun, wenn da nichts hakt? Alles gut. Hängt es aber bei dir, dann ist es die Frage. Und das bezieht sich ja auch dann auf die Jeanette, und Kind Gottes sagt ja auch dazu schon, es kommt auf den Inhalt an, was stimmt. Als Jeanette Nicole fragt, ist es nicht einfacher, das Leben als ein Spiel zu betrachten, als sich durchzukämpfen? Das ist im Prinzip einfacher, aber nur dann, wenn es als ein Spiel betrachtet werden kann. Wenn nicht, dann ist es ein Kampf. Also, wenn du dir vormachen musst, dass das Leben ein Spiel ist, aber es ist nicht wirklich eins, und du versuchst nur, dem Kampf zu entkommen, bist du nicht weitergekommen. Prinzipiell ist natürlich das Resultat das, dass du sehen kannst, das Resultat von Freiheit das, dass du sehen kannst, es ist spielerisch und du bist ein Spiel, du spielst das und du bist nicht das, was auch immer denkt zu wollen, es aber eigentlich nicht wirklich kann. Und dann hast du diesen Abstand dazu und hast auch entsprechend Humor, und das ist dann, dass das Leben für dich ein Spiel ist. Also es geht nicht darum zu versuchen, es als ein Spiel zu betrachten, sondern das geschieht dann von alleine. Aber dir das zu sagen, heißt, es ist für dich noch kein Spiel, und das funktioniert auch nicht. Milan. Du sagst also, ich bin nur eine Verknüpfung aus den angehäuften Informationen. Die wahre Natur ist ohne Vergangenheit. Das ist wahr. Die wahre Natur oder Identität kennt keine Vergangenheit. Und du selbst bist auch keine Verknüpfung aus den angehäuften Informationen, sondern der persönliche Ausdruck, der persönlich genommen wird, ist eine Verknüpfung aus den angehäuften Informationen. Du bist keine Verknüpfung von irgendwas. Du bist diese wahre Natur, die ohne Vergangenheit ist. Das ist der gravierende Unterschied. Deswegen sagen wir auch, du hast eigentlich nicht wirklich irgendwas mit dem, was sich in dieser Form, die du zu sein scheinst oder von der du es möglicherweise denkst, zu tun. Kind Gottes, du fragst, wie scheint Kreativität zu entstehen? Sie entsteht nicht, sie ist einfach. Sie ist einfach. Da ist niemand, der sie entstehen lässt. Es ist nichts anderes als ein Spiel von, wir empfinden das ja als Leichtigkeit und Kreativität ist ja im Grunde genommen ein Ausdruck dafür, dass man sich dessen bewusst ist, dass man nicht das ist, was kreativ ist, sondern dass in dem Moment, wo wir uns nicht einmischen, Kreativität ist und Spontanität ist. Und die ist einfach, die kann niemand machen. Narasimha, du bist lustig. Du sagst, danke dafür, also für diese Öffnung in unsere wahre Identität. Ich bekomme, glaube ich, eine Ahnung, das ist mir noch zu wenig, was du mit wahrer Natur meinst, aber schon ein Anfang. Du fragst jetzt dazu, kann ich nicht meine wahre Natur sein? Das kannst du nicht, das ist unmöglich. Du kannst sie nicht nicht sein. Also es ist unmöglich, sie nicht zu sein, sonst wäre es ja nicht deine wahre Natur. Sonst wäre es wieder irgendwas anderes. Jetzt fragst du, wie ist es möglich, seine wahre Natur zu verlieren, wenn ich das schon bin? Nein, die hast du nicht verloren, du hast dich noch nicht als sie erkannt. Du bist sie immer schon und du kannst sie nicht verlieren. Das ist ja die Idee, die viele haben, die denken, dass wir hier ein Splitter sind sozusagen aus unserer wahren Identität heraus und uns dann, weil wir ein Splitter sind oder ein kleiner Bruchteil von dem, was wir wirklich sind, hier inkarniert haben und wir müssen jetzt versuchen, wir haben jetzt vergessen, wer wir sind und müssen versuchen, wieder das zu werden. Nein, wir haben es nicht vergessen, wir haben es als dieser persönliche Ausdruck, der hier aufgetaucht ist, noch nicht gewusst, wir haben es noch nicht verwirklicht. Es ist aber schon so. Aber daher sagen wir ja auch, um das nochmal richtig zu stellen jetzt, in Wirklichkeit ist diese Form nicht, dass wir es wir sind, sondern wir sind das, was jenseits der Form und Formlosigkeit ist. Das heißt, diese Form verwirklicht sich nicht als irgendwas, sondern wenn diese Form in dem Gewahrsein nicht mehr auftaucht, ist Verwirklichung. So ist das zu verstehen. Dann ist die Welt für dich weg. Sie ist zwar noch irgendwo existent und auch sichtbar, aber in Wirklichkeit bist du dann von ihr nicht mehr tangiert. Und das ist der gravierende Unterschied, den es macht. Und das ist etwas, was der Verstand, der sogenannte, der nicht existente, das Bewusstsein sich nicht vorstellen kann. Es kann sich nicht das vorstellen, was jenseits von ihm ist. Und diese wahre Identität ist jenseits von Bewusstsein. Supriya, du sagst es richtig. Sehr gut. Wenn ich das richtig deute, waren oder sind wir nie von dem Göttlichen getrennt. Es gibt zwar kein Göttliches, aber wenn du das meinst, dass das unsere wahre Identität ist und wir nicht verschieden sind von dem Göttlichen, das ist ja immer die Idee, dass etwas Göttliches ist besonders und wir sind nicht das Göttliche, wir müssen es erreichen. Nein, das, was du sagst, ist wahr. Wir sind von unserer wahren Natur oder wahren Identität nie getrennt. Beste Antwort von dir jemals, Supriya. Wirklich, cool, freut mich. So, Kind Gottes, du sagst, was lässt es also zu Kreativität oder sein oder Weshalb empfinden wir das oder deuten wir das als Kreativität? Ja, weil wir eben wissen, dass wir als persönlicher Ausdruck nicht diese Qualität hätten, die einfach aus einer anderen Dimension zu kommen scheint, die also nicht reduziert ist auf persönliche Ansichten, sondern die einer Erweiterung sind und darüber hinausgehen. Und das empfinden wir dann als kreativ, wir können auch sagen, als besonders genial. So wie das Beispiel von Einstein, diese Gleichung der Relativitätstheorie von E ist gleich mc Quadrat, das hat er in der Badewanne empfangen. Und zwar, als er sich nicht mehr bemüht hat, als er an nichts gedacht hatte, sich nicht mit irgendwas beschäftigt hat. Das heißt, die Qualität von Kreativität verbinden wir immer damit, dass wir eigentlich nicht anwesend sind als aktiver Faktor, der irgendwas will oder macht. Und wir wissen ja, die genialen Momente in uns, die tauchen dann auf, wenn wir nichts wollen. Wenn wir uns einfach nur öffnen für das, was als Möglichkeit existiert. Und das ist nicht persönlich. Milan, du gehst weiter in deiner Erforschung, cool. Du sagst jetzt, der persönliche Ausdruck darf doch auch bleiben, bis zu einem gewissen Grad. Wenn er zu persönlich wird und eine falsche Identität da dran hängt, sollte er nicht bleiben, sonst könnten wir uns den Satzang hier ja sparen. Aber das tun wir nicht. Wir sind hier gerne im Satzang, weil es darum geht, ganz klar zu sehen, was ist eigentlich ein persönlicher Ausdruck, was ist ein scheinbares Ich und was ist unsere wahre Identität. Und natürlich werden bestimmte Formen des persönlichen Ausdrucks bleiben, weil die einfach nicht störend sind für den Ausdruck von Verwirklichung und weil die auch zum Leben dazugehören, wie zum Beispiel etwas zu essen, zu trinken, sich zu kleiden, Empfindungen zu haben, was sich gut anfühlt, was sich nicht gut anfühlt, das wird immer bleiben. Aber das persönlich zu nehmen, das wird nicht bleiben. Das ist der gravierende Unterschied. Dass es keine Persönlichkeit dann mehr gibt. Also wird dann auch kein persönlicher Ausdruck mehr bleiben, sondern nur Anteile, die man aus der Zeit der Persönlichkeit noch erinnert und die hilfreich sind in der Praxis. So, und dahinter ist immer die wahre Natur. Ja, also sie durchdringend oder alles durchdringend ist die wahre Natur, auch wenn sie nicht erkannt wird. Das ist wahr, natürlich ist sie da und zwangsläufig muss sie nicht erkannt werden. Aber wird sie nicht erkannt, ist man unglücklich. Das ist nun mal das Dilemma. Sonst wäre hier kein einziger Mensch in diesem Satsang, wenn es nicht die Notwendigkeit gäbe, sich von der Idee, jemand zu sein, zu befreien. Und das ist, was Satsang ist, sich von der Idee, jemand zu sein, befreien. Das heißt, man muss sich von sich selbst befreien. Wobei das natürlich alles nicht von sich selbst gemacht wird, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Es passiert einfach, aber das ist das Prinzip. Und ja, wichtiges mal auszudrücken. So, und dann sagst du jetzt, erkennen kann passieren, aber es ist nicht zwingend notwendig. Richtig, gut gedacht, aber die Antwort habe ich ja schon gegeben. Es ist eigentlich zwingend notwendig, das zu tun. Sich seiner selbst gewahr zu sein, ist zwingend notwendig. Denn die Ursache von Leid ist, sich nicht zu kennen. Das ist die Ursache für Leid. Denn die Folge davon, dass man sich nicht kennt, ist Angst und Minderwert. Und wer ein ganzes Leben lang dann mit Angst und Minderwert beschäftigt ist, beziehungsweise mit dem Versuch, es zu überwinden, es aber nicht gelingt, ist unglücklich oder leidet. Punkt. Es musste mal gesagt werden. Kind Gottes, du sagst, es gefällt mir, du meinst jetzt die Definition von Kreativität. Genau darum geht es im Audiobook. Gut. Ich finde, wir satteln in dieser Hinsicht das Pferd immer nur von hinten auf. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Nur die Sache ist die, weißt du, wenn wir es jetzt von vorne aufzäumen würden, dann würde das bedeuten, dass wir das Ich eliminieren. Das ist nicht direkt möglich, es sei denn, es steht an. Dafür ist erforderlich, dass man diverse Anteile auflöst, die es möglich machen, dass das Anhaften an seiner wahren Identität, das ist das Entscheidende dann, geschehen kann, sodass sich immer mehr von der Persönlichkeit auflöst. Und durch das Geöffnetsein in das, was wir wirklich sind, geschieht ja dann Leben in einer selbstverständlichen Art und Weise schon bis zu einem gewissen Grad. Und nach und nach lässt dann das Interesse an dem, was uns leiden lässt, nach. Und dann ist die Möglichkeit, dass Verwirklichung passiert. Wenn die ganzen Mechanismen noch wirken, wird Verwirklichung nicht passieren. Das ist der Haken. Deswegen muss man von hinten anfangen und erstmal so langsam die Zügel des Pferdes lockern, damit es dann mit der Zeit durchstarten kann. Weil sonst läuft es immer in den falschen Stall. Jetzt sind wir schon im Tierreich gelandet. Vorhin haben wir ja schon gesehen, dass wir mehr Kuh sind als Schwein, weil wir eben Informationen aus der Vergangenheit ständig wiederkäuen. Und jetzt sind wir beim Pferd gelandet. Mal schauen, wo wir noch hinkommen. Milan, das glaube ich dir jetzt nicht. Du sagst jetzt, naja, dann bin ich vom Persönlichen schon weg, in mir ist kein Leid mehr. Okay. Dann würdest du keine Fragen mehr haben. Aber du hast gute Fragen, gar keine Frage. Kind Gottes, du sagst, wenn alle nur spüren würden, dass man sich mit Denken alles vermasselt, würde sich jeder in absoluter Kreativität ergeben. Wir wissen ja, dass Denken nicht gemacht werden kann, also nicht von uns, und dann kann es ja auch nicht vermieden werden. Also wir sind darauf angewiesen, dass es passiert. Machen kann man es nicht. Es ist wichtig zu wissen, dass es diesen Zusammenhang gibt von Energie, die uns zu Handlungen drängt und dass dann erst in unserem Leben ganz früh zwar, aber die Interpretation, also das sogenannte Interpretieren und Einordnen geschieht. Also man dann mit den Informationen beschäftigt ist. Also nicht nur das Denken, sondern das Denken ist ja an die Energie gekoppelt. Und die Energie ist die, die uns irgendwann mal zum Denken veranlasst hat. So, das bedeutet, dass der Ansatz für uns, der wirklich etwas ändert, die Energie ist. Also man muss die Energie verändern. Wenn Energie sich verändert in einer entsprechenden Weise, dann ist Denken gar nicht mehr möglich. So rum sieht es aus. Daher die Wichtigkeit, sich im Satsang aufzuhalten, auch zu meditieren, um sein Energiefeld entsprechend im Level, in der Qualität anzuheben, so dass es möglich ist, wach zu sein, bewusst zu sein und dass nicht unbewusste Tendenzen uns bestimmen. Ja, Hugo, du sagst, wenn man Leid ist, dann gibt es kein Leid. Außer man ist es Leid. Ja, das ist so, dass wenn es nur Leid gäbe, dann wäre es keins. Aber da es in uns dieses Bewusstsein darüber gibt, dass wir frei sind vom Leid, ist jede Form von auch sogenanntes totales Leid immer noch Leid. Da kommt man nicht raus aus der Spirale. Milan, ja, Moni, glauben würde ich mir auch nicht. Das ist bezüglich dessen, dass kein Leid mehr in dir ist. Das Frage-Antwort-Spiel diente nur als Theater. Naja, also da ist natürlich auch schon ein gewisser Ernst drin, aber vom Universum aus gesehen keiner. Da ist ja auch kein Ernst in der Sache. So, und Kind Gottes, du fasst jetzt wieder zusammen, was wir schon gesagt haben. It thinks not you, also niemand denkt, mit anderen Worten. Also gib dem keine Aufmerksamkeit. Hallo Karin, Anna. Du fragst, ob ich ehrliches Mitteilen Raumheilung von Gopal sinnvoll halte. Es ist immer gut, ehrlich zu sein. Die Wahrheit wissen zu wollen, ist ja das Zentrale. Willst du sie nicht wissen, wirst du sie auch nicht wissen. Und wir machen uns so viel vor, eigentlich die ganze Zeit, dass es dann irgendwann mal an der Zeit ist, uns nicht mehr vorzumachen, irgendwas vorzumachen, sondern wahrhaftig zu sein. Ja, gerne, Supriya. Kind Gottes, du sagst, was ist Satsang ohne Fragen, Leben ohne Lachen und Tanzen ohne Musik? Oh, Tanzen mit Musik ist gut und Tanzen ohne ist auch gut. Das hast du nur noch nicht ausprobiert. Wenn dann Tanzen ist, dann bist du ja mit dem, was du ja auch hier propagierst, die Kreativität, dann kannst du sehen, dass das Universum dich bewegt. Das ist die Meditation, die Michael Barnett kreiert hat. Sich dafür zu öffnen, was wir die ganze Zeit sowieso sind, als Ausdruck dessen, dass das Universum alles macht, nicht nur dir die Gedanken beschert oder Informationen und Gefühle, sondern auch die Bewegung selbst ist nicht deine. So, und das kann man sehr gut und muss man auch ohne Musik tun, damit man sich dem öffnen kann, dass klar gesehen werden kann. Alles passiert einfach nur, du auch. Und diese Meditation heißt Body Flow. Den Fluss des Bewegens des Körpers, das aus sich selbst oder von alleine geschieht, zu registrieren. Milan, du sagst, ich kenne dich schon seit 10 Jahren. Mein Sohn und ich sehen deine Talks zusammen an und lachen aus Freude. Danke für deine Klarheit. Ja, cool. Schön zu hören. Es ist äußerst selten, dass Eltern mit ihrem Sohn zusammen sich Talks anhören und noch Spaß haben. Klingt gut. Christopher, du fragst, wer spricht jetzt? Kann Muni über die wahre Natur sprechen, wenn er verwirklicht ist? Also kann er über sie sprechen, ohne getrennt davon zu sein, um auf sie zu schauen? Das kann er, ohne davon getrennt zu sein. Denn er tut's ja nicht, weil es geschieht. Es ist nicht die wahre Natur, die spricht, sondern es ist die Öffnung dieser Form in die wahre Natur. Die wahre Natur hat noch nie zu irgendjemand gesprochen. Das göttliche Selbst, so wie manche das denken, wie Moses die Gebote bekommen hat von Gott, ist natürlich aus sich selbst heraus, ist sich selbst in ihm selbst als jemand scheinbar von ihm Verschiedenes erschienen. So, also das, was spricht, ist nicht das, was frei ist. Die Freiheit ist jenseits dessen, was spricht. Dieser Körper gehört immer zur Illusion. Und das, was sich durch ihn ausdrückt, auch. Das heißt, innerhalb dieser Illusion können wir über alles sprechen. Das ist das Faszinierende. Wir können über die Illusion selbst sprechen. Wir können sie durchschauen. Wir können sie hinter uns lassen, transzendieren. Wir können über die wahre Identität sprechen, die uns ermöglicht, den Abstand dazu zu bekommen und zu wissen, wir sind eigentlich nicht das hier. Deswegen bleibt trotzdem die Form vergänglich. Das ist so. Und das Spannende ist, dass aus der Position von unserer wahren Identität niemand sprechen kann, weil da ist nichts und niemand, das sprechen könnte. Aber die Wirkung davon ist zu spüren als Energie, als irgendwelche Qualität im Hinblick auf Gelassensein, Freude, Stillsein und so weiter. Ja. So, das heißt, das Bewusstsein auch in dieser Form ist ein relatives Bewusstsein. Aber was weggefallen ist, ist die Interpretation eines sogenannten persönlichen Ich. Das ist weggefallen. Die ganzen anderen Mechanismen des Betrachtens, des Empfindens und so weiter, die bleiben ja erhalten. Und Christopher, was du vermutest oder eigentlich sagst mit dem Satz von dir, ist dann, wenn Verwirklichung ist, ist man wie tot. Das wäre was. Dafür würde sich niemand zur Verfügung stellen, um im Satsang zu sein. Dass das Resultat dann so wäre, als wäre man tot. Lieber Seto, bei dir quietscht es immer wieder mal. Ich glaube, dein Mikro ist noch an, aber wer weiß, vielleicht ist es auch im Äther. Irgendwann zwischendurch quietscht es immer mal. Hallo Patrick. Ja, Kind Gottes, du bist da aber auch wirklich sehr penibel. Du sagst jetzt doch, dann ist man, im Nachhinein ist man ist dann doch tot und die ist absolute Lebendigkeit, ja. Ja, aber in dem Fall ist es etwas missverständlich, was ich zu Christopher gesagt habe. Es macht dann auch nicht Sinn, das wieder so zu verdrehen, dass man es anders verstehen muss. Natürlich ist der Personentod oder der Idee, jemand zu sein, das Entscheidende. Aber davon haben wir jetzt nicht gesprochen, sondern dass die Verwirklichung bedeutet, dass man dann wirklich komplett nicht mehr lebensfähig ist. Und du versuchst es jetzt zu relativieren. Macht nicht so viel Sinn, ist nicht sehr hilfreich für Christopher. So, hallo Patrick. Warum hat sich Ramana, fragst du, die ersten Jahre nach der Verwirklichung oft zurückgezogen und immer wieder viel Zeit im Samadhi verbracht und später ein scheinbar relativ normales Leben gelebt? Weil es so war, nicht weil er dachte, ich muss jetzt noch irgendwas erreichen oder ich muss jetzt was integrieren, sondern er war so in die Stille gezogen, dass es da gar keine Alternative oder Entscheidungsmöglichkeit gab, die es ja, wie wir ja wissen, sowieso nicht gibt. Also ist die Frage nach dem Warum schon zu viel. Es ist, so ist es. Und naja, er hat dann danach eigentlich auch nicht ein wirklich anderes Leben geführt. Natürlich hat er dann auch gesprochen, was er in der Zeit davor nicht getan hat. Aber ist es ein scheinbar noch relativ normales Leben? Ja, könnte man sagen, er war zumindest nicht dauernd im Samadhi im Sinne von komplett unzugänglich, sondern er war im Samadhi, aber zugänglich. So, und das können wir, glaube ich, nicht anders wissen. Alles Weitere wären Vermutungen. Aber was er gesagt hat zu seinem Zustand, war, dass er, als er diese Todesangst hatte und sich dann gefragt hat, indem er sich totgestellt hat, wer bin ich denn, wenn ich sterbe oder was ist bleibt übrig, wenn ich sterbe, hat er gesagt, dass sich danach sein Zustand nie wieder geändert hat. Also das heißt, das, was da schon war, als er 16 war, war das, was bis zum Ende auch schon war. Nur ich vermute, dass er das hat integrieren müssen, weil das ist einfach ein tiefer, radikaler Schnitt, der da passiert, wenn diese Identität wegfällt. Und in der Tiefe, in der das bei ihm war, in der Form von Verwirklichung, extrem intensiv. Das kann man ja sehen, er ist einer der wenigen wirklich Großen, dass das auch der Körper umsetzen muss, integrieren muss. Und das braucht dann manchmal Jahre, in seinem Fall jedenfalls. Narasimha, du fragst jetzt also, ich bin bereits meine wahre Natur. Das fühlt sich befreiend an, bewusst zu machen. Ja, du bist das schon, aber den Unterschied, der von nicht befreit sein und befreit sein ist, befreit sein von der Idee, es nicht zu sein. Und das ist deswegen nicht zu erkennen, weil eine falsche Identität sozusagen das Steuer übernommen hat und es dann so aussieht, als wärst du noch nicht deine wahre Natur. Und unsere unser Ding ist hier, dass es möglichst passieren muss, dass du dich als das, was du immer schon bist, erkennst. Das ist alles ein bisschen verrückt, gebe ich zu. Aber wir sind nun mal alle verrückt. Und wie kann es dann anders sein, als dass das Spiel hier auch verrückt ist? Also alles ist verrückt von einer Position der wahren Identität hin zu einer Illusion. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir diese Illusion auflösen und schauen, was sich dann präsentiert. Und ich behaupte, dann präsentierst du dich als das, was du wirklich bist. Und damit sage ich vielen Dank für Satsang. Wer Lust hat, am Wochenende bei uns in Ronneburg, da wohne ich, am Satsang teilzunehmen. Wir haben am Samstag und Sonntag einen ganzen Tag intensiv, kann gerne mal nicht nur vorbei, sondern auch reinschauen. Und ab Montag haben wir unser Frühlingsretreat mit dem Motto Tor zur Freude. Wenn das nichts ist, gute Aussichten, 9 Tage Satsang am Stück haben wir. Ob du es haben wirst, liegt an dir oder besser gesagt am Universum. Also kommuniziere mit dem Universum, ob du dabei sein wirst oder nicht, weil du wirst es ja nicht entscheiden können. Von daher vielen, vielen Dank für dein Dasein an alle jeweils persönlich und persönlich gerichtet. Vielen Dank für euer Dasein. Und wenn euch der Satsang nicht genügt, dann schaut auf meine Webseite unter www.moni-satsang.de und da gibt es 3 neue Bücher, die gleichzeitig erschienen sind, die ich euch gerne ans Herz lege. Vielen Dank für Satsang. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.